Live aus dem Radio 1 Studio im Admiralspalast. Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend. Gott kann nicht existieren, wenn er einfach so Ornette Coleman aus dem Leben pflückt. Gestern passierte das. Oder Gott existiert und er wollte Ornette Coleman endlich an seiner Seite haben, um sein Horn wieder so zu hören wie hier 1959. Aus der Platte Something Else, mit der, beziehungsweise The Shape of Jazz to Come, so heißt sie, mit der ein neues Zeitalter im Jazz begann. Lonely Woman hören wir da gerade. Ornette Coleman, gestern im Alter von 85 Jahren gestorben. Die Albentitel damals, Ende der 50er, Anfang der 60er, sagen alles. Something Else, Tomorrow is the Question, The Shape of Jazz to Come, Change of the Century, This is Our Music, Free Jazz. Ein halbes Dutzend monströse Alben, an denen keiner vorbeikommen kann, der irgendwie heutige Musik auch nur verstehen will oder genießen will. Denn diese Leute, diese Platten haben so viel beeinflusst, dass die Popmusik ohne sie vielleicht anders klänge. Jedenfalls die Popmusik, die wir heute so hören. Herzlich willkommen zum Soundcheck hier auf Radio 1. Und trotz dieses schweren Verlustes wird die Sendung natürlich stattfinden. Wir geben uns alle Mühe. Martin Böttcher ist dabei, guten Abend.
Hallo.
Fabian Wolf.
Schascha.
Und Nadine Lange, mein Name ist Andreas Müller. Germa Redlich ist unser Techniker. Und es geht heute um neue Platten von Hudson Mohawk, Jaco Eino Kavli, Pins und Masimoto. Und damit fangen wir an.
Martin Lacchini fährt immer neben der Spur, aber dafür auch immer zweitspurig. Als Materia ist er einer von denen, die den aktuellen Deutschrap-Boom angestoßen haben. Seine beiden Zum Glück in die Zukunft-Alben waren kommerziell erfolgreich und musikalisch nach vielen Jahren Billo-Beats von Agro fast schon visionär. Diese Art von Hip-Hop war irgendwie respektabel, mit viel Lebensgefühl und Augenzwinkern. Er hat aber auch einen verstrahlten kleinen Bruder, Masimoto. Den gibt es eigentlich noch länger als Materia selbst, seit 2006, lange vor jedem Durchbruch. Materia hat eine grüne Maske, einen grünen Daumen und ein grünes Herz. Er hat zwei Hobbys, einen durchziehen und noch einen durchziehen. Dann fängt er an zu träumen, meistens von noch mehr Weed, sogar seine Stimme ist high, nämlich hochgepitcht. Hip-Hop-Heads wissen natürlich, dass dieses Rezept vom Produzenten Madlib geklaut ist, der unter dem Namen Quasimoto das gleiche macht. Sein Album The Unseen sollte 2000 sogar eine Indie-Rap-Revolution auslösen. Madlib persönlich hat Masimoto abgenickt, aber irgendwie kam das Projekt nie aus der Gag-Ecke raus. Das soll sich jetzt ändern. Das Album Ring der Nebelungen gibt sich episch, Wagner-Sample inklusive. Hochkultur trifft High Times. Masimoto sagt von sich, dass er noch vor dem Urknall geboren ist, älter als die Zeit selbst und auf seinem Weg durch das Universum dabei zusieht, wie der Ring des Saturn seine letzte Runde dreht. Aber Masimoto ist kein seebalscher Wanderer, sondern ein kiffender Slacker, der in seine Lavalampe starrt und dabei Galaxien und eine bessere Welt erblickt. Das soll eine Spielart von Rap etablieren, die es in Deutschland immer schwer hatte. Hip-Hop-Surrealismus mit Psychedelic-Touch, wie bei De La Soul oder Kool Keith. Die sind auch Referenzgrößen für das Album, genauso wie die deutschen 90er Ex-Afro von der RAG und Doppelkopf. Nicht in die Zukunft, sondern zurück zum echten, merkwürdigen Hip-Hop, das will Masimoto. Im Song 7 Leben gibt es sogar eine Anspielung auf Doppelkopf. Und wer die findet, der kann sich freuen oder eben traurig sein, weil die 90er schon so lange her sind.
Soundcheck. Das musikalische Quartett auf Radio 1.
Masimoto und 7 Leben aus seiner Platte Ring der Nebelungen. Ich habe das Zitat nicht erkannt. Was ist das Zitat?
Doppelkopf haben immer gesagt, dass ihre Fans Katzen und Kätzchen sind.
Ah, okay. Verstehe. Mhm. Aber ohnehin, die Platte ist voller Referenzen und Zitate. Ist Wahnsinn. Also tatsächlich, also musikalische Zitate, aber auch wörtliche Zitate. Da ist er ein Riesentrichter offenbar. Nadine Lange, glaube ich, muss sich ein bisschen dran gewöhnen, erst an den Gesang, an die Höhe der Stimme beim Rappen, glaube ich.
Aber ich habe das natürlich noch nie gehört.
Ja.
Das ist ja erst die, weiß ich nicht, vierte Platte. Nee, ich finde, nämlich langweilt es ein bisschen. Also gerade dieses Gepitchte, ich weiß nicht, mich kifft wahrscheinlich zu wenig dafür, um das irgendwie lustig zu finden. Ich finde eigentlich die Produktion ganz toll. Mir gefällt es auch, dass es so ein bisschen retro ist. Und die Beats sind schön und so. Und und dann er mit seinem Ini-Mini-Mini-Krams da. Ich komme da irgendwie nicht mit. Ich kann verstehen, dass man das auch lustig findet und so. Aber
ich finde das überhaupt nicht lustig.
Oder dass man das anspricht. Also ich bin da, mir ist das Album zu lang. ich finde die Texte teilweise zu fahrig, was auch wieder irgendwie klar im Charakter liegt von dieser Persona, die er da spielt. Einmal, da reißt er sich richtig zusammen, das ist dieses Illegalized-Stück, wo er sich gegen die Legalisierung von Hanf ausspricht, weil dann jeder Spießer kifft und so, das fand ich eigentlich ziemlich witzig. Und da hat er auch endlich mal einen Punkt. Aber ja, ansonsten bin ich ein bisschen underwhelmed.
Martin.
Tja, also ich finde es eigentlich spektakulärer an dem Album sind die Beats. Die ja. finde ich nämlich super. Ja, also was da im Hintergrund zusammengebaut wurde und so, finde ich, ist echt schon hohe Schule. Mich langweilt es gar nicht. Ich muss dazu sagen, ich bin auch kein Kiffer oder gar nicht. Ja, aber bin schon immer Masimoto-Fan und finde es eigentlich... Ich finde nicht, dass er sich da großartig jetzt weiterentwickelt hat in dem, worüber er rappt. Das ist meiner Ansicht nach, der verliert sich da in seinen Wortspielen. Ich finde das zum Teil, finde ich das gut, finde es witzig, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, ohne dass ich es jetzt albern finde. Also ich habe mich daran gewöhnt und ich finde, dass es ein gutes Album ist.
An der Tischtennisplatte haben wir jetzt. Masimoto an der Tischtennisplatte aus der Platte Ring der Nebelungen. Ja, Nadine, du hast Hip-Hop, glaube ich, nicht verstanden, oder?
Ja, ich bin da zu blöd. Ich bin auch zu humorlos. Erklär's mir.
Nein, das ist doch ein grandioses, fantastisches Stück einer Tagträumerei, die sozusagen einerseits die guten alten Zeiten herbei nochmal hervorbeschwören möchte, die ja gleichzeitig sowieso immer nur Chimäre waren, weil es mag sein, dass es aus seinem Viertel keine Postkarten gibt, aber natürlich gibt es auch keine Blockpartys. Referenz dazu, Cypress Hill, I Wanna Get High und so weiter. Also das ist eine grandiose Verdichtung und Vermischung von Stilen, von Ideen von Hip-Hop und es ist gleichzeitig dabei eben total, wie ich finde, toller, guter Hip-Hop.
Ich fände das Ganze besser, wenn er mir nicht dauernd sagen würde, dass das jetzt das alte, wahre, weirde Ding ist oder wie klug er jetzt ist und wie schlauer das ist. Also wenn er mir das einfach zeigen würde, aber wenn er mir das nicht sagt, das finde ich ein bisschen das Anstrengende, dass mir die Platte so ein bisschen die, ist das jetzt nicht Deep Stonerig oder jetzt habe ich hier eine Referenz an Babylon und die Lorelei und Karthago und so. Das finde ich ein bisschen das Anstrengende in der Platte. Wenn er das alles so machen würde, weil es ihm so in den Kopf kommt, dann wäre das super. Aber dadurch, dass ich immer spüren soll und hier ist noch die Advanced Chemistry Referenz und darum geht's eigentlich wirklich in Hip-Hop und so, das finde ich dann ein bisschen nervig und gewollt.
Du musst einfach mal einen durchziehen.
Ja, genau. Es war vorhin auch so lustig, weil es hier so im Grunde so anonyme Drogensüchtige, ja, ich bin Fabian und ich nehme nichts, so ungefähr. So.
Ja, weil das ist ja, ich meine, die Musik, die fordert einen sofort dazu heraus, erstmal Stellung zu beziehen. Also bist du ein Kiffer oder bist du kein Kiffer? Kannst du dich einlassen auf diese Welt oder kannst du dich nicht einlassen? Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ist das eigentlich ein Album, was man eigentlich so als jugendgefährdend einstufen müsste? Also sprich, ist es eine Werbung fürs Kiffen oder ist es nicht vielleicht auch eher so, tja... Kann man es nicht sogar auch als ein bisschen abstoßend empfinden? So, ich glaube, dass man es auf beide Arten und Weisen lesen kann oder verstehen kann. Für mich ist es jetzt nicht so, dass er die ganze Zeit abfeiert, dass er so toll findet, zu kiffen. Auch wenn es wahrscheinlich wirklich Teil der Sache ist.
Aber den Bruch finde ich da eigentlich nicht. Also auf dem letzten zugezogen maskulinen Album jetzt war tatsächlich ein Track, der das ganze Weed-Rapper-Ding so ein bisschen in Frage stellt. Das habe ich hier auf dem Album eigentlich nicht. Das fand ich auch, deswegen mochte ich auch eigentlich Illegalized nicht, weil ich so Kiffen als Distinktionsmerkmal und Identität quasi, das finde ich ein bisschen sehr fetisch und Luxusproblem.
Du hast gesagt, zwei Hobbys, Kiffen und Kiffen. Also ich meine, das ist ja schon so ein Kerntopus von ihm und da muss er halt auch drauf rumreiten.
Aber das ist doch eine Kunstfigur. Ich meine, das ist doch irgendwie... Was war quasi Moto? Was hat der immer gemacht? Ich weiß es mir, kann mich nicht erinnern.
Weed and Hose, also das Gleiche.
Ja, und das natürlich.
Und die Hose fehlen halt.
Ja, klar, aber ich meine, überleg doch mal, allein diese Maskierung, die natürlich Madlib erfunden hat als ganz wichtige Seitenbewegung eines Genies, das sozusagen natürlich ganz tief in der Kultur steht, dem aber ganz viele Sachen offensichtlich auf den Zeiger gingen. Und der geht auf einmal mit so einer entmännlichten Stimme, sage ich mal, daher und das allein ist doch schon mal ein grandioses Statement, außerdem eine jugendgefährdende Platte, wo es jetzt nicht um Totschlagen oder an Minderheiten und kaputt machen oder was weiß ich geht, sondern wo auf einer andere Art und Weise die Jugend verführt werden will, finde ich sehr, sehr angenehm.
Es ist schön, es ist kein sexistisches Album. Da kann ich dann natürlich auch mal mich
das ist ein Manko.
Begrüßen da hineinschmeißen.
Da hat der Hip-Hop nicht verstanden.
Ja, hat er einfach gar keine Hirnzellen mehr frei dafür. Aber ich weiß nicht, ich finde die Figur ist irgendwie so ein bisschen auserzählt. Also, keine Ahnung. Ich finde es musikalisch viel interessanter als halt textlich und von der Figur her. Da gibt es plötzlich auch mal so einen James Blake-igen Anfang, wo du plötzlich denkst, was ist denn jetzt los oder so. Also das ist wirklich gut gemacht. Ich finde es ein bisschen verschenkt eigentlich so. Und so Zeilen wie hab Nahtoderfahrung gemacht bei der Gestapo, die brauche ich auch eigentlich nicht. Also,
was an der Zeile ist so schlimm?
Naja, es ist einfach mal so ein bisschen provomäßig reingeschmissen, so, damit man ein Wort wie Gestapo benutzen kann. Aber das
ja gut, immerhin sagt er nicht, dass er bei der Gestapo war.
Ja.
So. Aber ich meine, es ist doch irgendwie eine Platte Beispiel tatsächlich vielleicht für Auto auf. Jeeps haben wir ja hier nicht, dicke Anlage. Und dann ab und zu kannst du vielleicht mal eine Zeile mitmurmeln oder du musst sie auch nicht mal zuhören, verstehen. Das ist doch einfach ein super fettes, perfektes, deutsches, endlich mal wieder deutsches Hip-Hop-Album, das eben nicht aus der Frankfurter oder Offenbacher oder was weiß ich Ecke kommt oder Kölner Ecke, finde ich sehr angenehm.
Klar, also gerade in dieser unaggressiven
Art. Und es ist nicht Retro, finde ich. Es spielt mit Retro-Ideen, aber es ist natürlich beatstechnisch, finde ich, eben total weit vorne.
Ja. Und diese Stimme und auch der Speed, also die Geschwindigkeit, in der da gerappt wird, ich finde das eigentlich schon eine sehr gute Entsprechung so dieser ganzen Kiffer-Atmosphäre. Finde das schon 1:1 gut umgesetzt.
Wenn er da so immer, wenn es regnet, von Freundeskreis da,
die genial.
Direkt 1:1 nach, das ist doch schon Retro, also finde ich. Also,
naja, aber das ist einfach so ein Zitat, aber dann er taucht ja nicht dann zurück in die 90er oder sowas.
Ja, er will ja jetzt eben nicht klingen wie alte Madlib oder MF Doom Produktion, so, sondern eher das Feeling und irgendwie was aufgreifen. Aber ich finde, das greift er halt auch nicht auf, weil da, also ich meine, das ist ja okay, dass die Platte quasi nur mit sich selbst spricht, aber so richtig was dringt er jetzt eigentlich auch nicht raus, weswegen so die pseudophilosophischen, im Grunde ja so die pseudophilosophische Pose halt ja auch nicht viel mehr hergibt. Aber ich glaube nicht, dass das dann eine Parodie auf so Stoner-Talk ist und ey, weißt du, das Universum gibt es ja jetzt auch schon 7-mal oder so.
Ja, es ist Materia. Wir reden hier nicht von, was weiß ich, Oberstudiendirektor.
Ja, klar, aber ich meine, bei den Materia-Sachen war immerhin sowas, also das war jetzt dann auch immer manchmal ein bisschen doof, aber immerhin so, ja, was machen wir eigentlich mit unserem Leben und wir wollen jetzt irgendwie Spaß, aber auch das andere und so. Da war immerhin sowas von, wie Interesse für so Lebensentwürfe da. Das ist jetzt hier ja eigentlich, was ja auch okay ist.
Natürlich, weil das ja, jedes Stück hat einen Lebensentwurf.
Ja gut, aber ich meine, das wäre dann auch verlogen.
Also der ist ja relativ einseitig, aber...
Gut, aber ich meine, das wäre natürlich dann auch verlogen. Ich meine, weil er ist ja nun offensichtlich kein Stoner, der nichts auf die Reihe bekommt, sondern er ist ein großer Star, der irgendwie in der Lage ist, nach Jamaika zu gehen und da ein teures Album aufzunehmen, das irgendwie State of the Art ist.
Ja, wie die anderen Kollegen in Amerika auch.
Snoop.
Ja, also es ist doch, die natürlich sind, sonst wären sie ja nicht da, wo sie sind. Also,
ja klar, ich meine, die verkaufen auch
das Bullshit. Kann man denen aber doch nicht vorwerfen.
Nö, das, ich meine, was heißt vorwerfen? Also man kann es ihnen genauso vorwerfen wie einen anderen auch. So.
Hä?
Also man kann das Snoop auch vorwerfen. So, es ist halt irgendwann lahm und langweilig, das ist das Problem.
Das verstehe ich jetzt nicht. Sein neues Snoop-Album ist eine Bombe.
Findest du?
Ja, absolut, klar.
Okay.
Intelligent, smart.
Hätte nur mal nicht,
am Puls der Zeit.
Nicht so viel singen sollen.
Ja, wir haben es ja leider nicht besprochen, weil die Platte nicht da war. Aber egal. So, was hören wir noch? Tijuana Flow. Bitteschön. Tijuana Flow, Masimoto aus seiner neuen Platte Ring der Nebelungen. Und das ist die Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung. Hit, Hit.
Böttcher und ich geben Hit. Wolf und Lange sagen, die Platte geht in Ordnung. Live übrigens kann man Masimoto am 19. Dezember in der C-Halle erleben. Und Materia spielt am 15. August in der Wuhlheide.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Wie will man heute noch sein Produkt an die Menschen bringen? An überarbeitete, genervte, vollgepumpte, mit Musik vollgepumpte Journalisten? Man braucht eine Geschichte. Ja? Also Storytelling ist ja schon länger bekannt als Werbungsgeschichte. Und ich bin da sehr empfänglich, naiv und falle auf alles rein und bin sofort begeistert, wenn sowieso erstmal Helsinki fällt als Oberbegriff. Da könnte schon mal was sein. Und dann gibt es diese Geschichte dieses Mannes, um den es jetzt geht, nämlich Jaakko Eino Kallevi. Der hat tatsächlich in Helsinki Straßenbahnen durch die Stadt gesteuert, beziehungsweise am Fahren gehalten. Steuern muss man die ja, glaube ich, nicht. Das machen die von selbst. Und ich kannte da schon so ein paar Tracks von ihm und dachte, meine Güte, wie wird sich das angefühlt haben, von ihm gefahren zu werden? Denn was er macht, ist ganz schön verspult, vertrödelt, verdödelt, verträumt auch. Und hat er dann so im Führerstand seine Songs sich ausgedacht und erträumt oder war es so langweilig, Straßenbahn zu fahren, dass er das gemacht hat. Der hat in Finnland mit einem anderen Typen zusammen sehr regional begrenzte Lo-Fi, wirklich cheape Elektro-Geschichten gemacht, die zu Recht nicht weiter beachtet wurden. Aber irgendwann gab es so ein paar Tracks, die so in so eine Richtung, ja, Dream Soul oder so sich bewegten, wie es ja so diese neuen Männlein gibt. Weekend zum Beispiel fällt mir da so ein bisschen ein, als so ein Versuch auszubrechen aus den Gefängnissen, die seelenvolle Musik dann eben auch bereitstellen kann oder Klischees, die da so bereitgestellt werden. Jetzt nach EPs und überhaupt ein richtiges Album auf einem großen, bedeutenden Label. Und ja, auch da totale Vertrödelung, Verspulung, Spinnereien und ein Trend, der bei vielen anderen Platten derzeit zu hören ist, nämlich diese komischen alten, ich glaube Modular-Synthesizer nennt man die, kann das sein? Martin Böttcher, weißt du was immer ganz genau? Also ich sag mal, John Carpenter-Sounds erklingen da, also sehr einfaches Material. Das Ergebnis ist über einen Teil der Strecke, aber wie ich finde, richtig toll. Und hier besingt er sich erstmal selbst. J-E-K. Jaakko Eino Kallevi, J-E-K. So beginnt sein Album auf dem großen Label.
Stimmt das eigentlich mit dem Straßenbahnfahrer oder ist das so eine, ist das so eine Legende, die er sich da zurechtgelegt hat?
So wie ich meine Finnen kenne, wird das stimmen.
Mhm. Weil, warum gibt's das eigentlich nicht bei uns, habe ich so gedacht. So, ein Straßenbahnfahrer, in dem so großartige Musik schlummert.
Ja.
Und dann die da nur drauf wartet, dass sie endlich ausgespuckt wird. Ich finde den toll, diesen Disco-Groove und so, den der da auf diesem Album zusammenzimmert.
Ja, ich habe das auch, da ich überhaupt kein Album, sondern auch nur Dateien bekommen hatte, vorab die ganze Zeit über Kopfhörer gehört. Und das ist schon toll, bei diesem Stück, also so ein primitiv geklopftes, echtes Schlagzeug, was auf diese schrottigen Synthes trifft und darüber diese leicht verfremdete Stimme. Dass das so zusammen funktioniert, das kann nur daran liegen, dass der Typ halt ein Freak ist, ein Spinner. Bei anderen wird es vielleicht auseinanderfallen. Aber das ist eh so eine Geschichte, glaube ich, dass das bestimmte Musiken einen heute nur noch ergreifen können, wenn sie von absolut besessenen Freaks gemacht werden, weil gegeben hat es das ja natürlich auch schon alles irgendwann mal.
Aber es funktioniert erstaunlich gut und es funktioniert übrigens auch, also ich wurde mit einer CD beehrt, ich habe es auch mal über eine Anlage gehört und irgendwie war ich gerade im anderen Zimmer, als, ich glaube, dieser Track, nee, der zweite lief und das hat mir, ich bin sofort, musste ich rüberrennen, weil das so toll klang und das ist einfach wahnsinnig mitreißend und die Sache mit der Rhythmussektion, die du schon angesprochen hast, die zieht sich ja so durch und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Geheimnis davon, dass man nämlich deswegen irgendwie nicht das Interesse verliert, weil irgendwie haben die so einen ganz guten Groove und mir gefällt auch, wie er falsett singt, mir gefällt auch, wie er tiefer singt, also dann klingt das manchmal so ein bisschen leicht Brian Ferry mäßig, das ist auch sehr schön, also guter Finne mal wieder. Ich bin übrigens, vielen Dank, dass ich mal beim Soundcheck Finnland Schwerpunkt Jahr mitmachen darf, ist ja dieses Jahr so Themenjahr, ausnahmsweise mal ohne Jazz, freue mich sehr.
Ja, dieser Spagat zwischen einlullen und aber trotzdem die ganze Zeit die Spannung halten, das fand ich auch, das hat er eigentlich in den meisten Songs, also dann gegen Ende oder einer der längeren da vielleicht nicht, aber eigentlich vor allem in der ersten Hälfte, also schafft er das total gut, so eine ganz komische, angenehme, warme, aber trotzdem irgendwie Beklemmung hervorzurufen, so ein bisschen so Musik aus der Twilight Zone.
Mhm. Ja, es ist ja auch viel dunkel da und wenn man dann nachts oder beziehungsweise im Winter die Straßenbahn fahren muss, ist bestimmt kein Spaß.
Aber ich finde das gar nicht beklemmt. Also ich finde, Also das ist, da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen, dass das irgendwas Beklemmendes hätte oder in mir auslöst. Sondern für mich ist, steht da so in allererster Linie dieser Groove. Das ist, was du eben meintest, Nadine, der hat, kriegt irgendwie diesen Groove so super hin. Und es gibt so einen Song, der fünfte, glaube ich, ist es, da schaffelt der Beat so ganz komisch, eigentlich irgendwie eher schräg, sodass es nicht dazu passt. Und dann kriegt er aber eben doch die Kurve, weil dieses Gesamtpaket eben in fast jedem Song funktioniert.
Das ist der Jazz-Moment.
Ah. Das ist die Single aus Jaco und Eino Kalevis Album Deeper Shadows. Und da tritt er ganz zurück. La Lester Singh hat eine Gastsängerin. Finde ich auch irgendwie bemerkenswert. Einfach mal so ganz egofrei. Lässt das dahin schwappen. Und das ist auch so ein bisschen das Angenehme an dieser Platte. Das ist halt so, ja, so eine gewisse Verpeiltheit hat, die morgen wahrscheinlich bei dem, was er morgen an Wetter zu erwarten hat, perfekt passt. Allerdings, es ist ja auch schon gefallen, hinten raus driftet es dann doch ein wenig so ab, dass man denkt, so Junge, so ein bisschen, aber gut, das wäre dann auch wieder vielleicht zu viel verlangt.
Aber ja, ich finde es eigentlich gerade ganz schön, also wenn man sich so ein bisschen also da kann man so wegdämmern und dann kommt da nochmal so ein schönes, kraftwerkiges Georgel dazu, also ich fand das eigentlich gar nicht so schlimm, also man kann ja auch nicht die ganze Zeit durchs Wohnzimmer tanzen, so 10 Tracks und dann sind davon 2 nicht so toll, das finde ich nicht schlimm.
Aber das ist schon auffällig, was da am Ende hin, also diese Platte, die meandert ja so mehr oder weniger im gleichen Tempo und im gleichen Groove die ganze Zeit so hin. Und man würde sich vielleicht, oder ich habe mir gewünscht, so zum Schluss jetzt vielleicht nochmal so einen Ausreißer oder einen zweiten Ausreißer, wo es so ein bisschen schneller, ein bisschen intensiver, energetischer zur Sache geht. Aber was macht der? Der zieht da einfach nochmal die Handbremse an und da gibt es so 2 so richtige Stopper, bevor er dann wieder in diesen gleichen Groove, in dieses gleiche Tempo fällt. Das ist, glaube ich, wenn man sich das als Album anguckt, hätte man besser machen können.
Vielleicht ist er ein Mann der EP.
Wobei, ich habe so ein paar ältere Sachen von ihm mir angehört und so und fand die nicht gut.
Ich auch nicht.
Ehrlich gesagt.
Komplett. Das waren dann aber die frühen Lo-Fi-Experimente,
ja,
oder?
Genau.
Weil die EPs sind eigentlich ziemlich gut.
Ja, aber also die waren, weiß ich nicht, 4, 5 Jahre alt oder sowas.
Ja, hab ich ja gesagt, das Frühwerk möchten wir
genau.
Gar nicht.
Genau, nee, man möchte es nicht hören. Da hat er richtig noch geübt und war, glaube ich, auch noch auf der Suche nach dem Groove und nach dem Sound. Und jetzt hat er ihn irgendwie gefunden.
Aber jetzt ist er nach Berlin gezogen, ne? Das ist natürlich jetzt... Könnte jetzt auch problematisch werden. Keine Straßenbahn mehr,
ja, die Platte ist
irgendwie
aber,
so Jahreszeiten und so weiter. Nee, die hat er nicht hier gemacht.
Die Platte ist sicherheitshalber in Helsinki.
Ja, genau.
Ja,
deswegen
natürlich.
Müssen wir aufpassen, dass er jetzt nicht hier irgendwie abschlaft.
In Berlin?
Ja, ich habe irgendwie Angst.
Nee, in Berlin
werden doch
alle Musiker besser.
Ja,
das
Beispiel?
Ist doch so competitive inzwischen hier. Ne? KXP haben zum Beispiel auch gerade... kürzlich ein Album gemacht, was auch wieder grandios ist. Die leben auch, also der Chef lebt in Berlin.
KX what?
KXP, kennst du nicht?
Nee? Okay, jetzt mal irgendwas, was man kennt?
Von Musikern, die in Berlin besser geworden
die
sind?
Ja.
Muss ich mir überlegen.
Also, gibt's denn da? Peaches ist in Berlin immer gut gewesen.
Peaches
aber sonst
immer mies.
Ja, okay, also. Naja, okay, ich will jetzt auch den Verkehr nicht so aufhalten, aber wie gesagt, ich habe...
Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Ja, zum Beispiel.
Das ist auch schon ein bisschen
her. Ja, aber das ist ein gutes Beispiel doch. Ja, die Verspeiltheit und Verspultheit ist schon auf uns übergesprungen. Vielleicht wie ein komischer Parasit, der jetzt unser Gehirn erweicht.
Aber können wir nochmal vielleicht über das unheimliche, beklemmende Ding reden? Weil ich habe gerade gedacht, das klang schon sehr so 70er Goblin Giallo Soundtrack mäßig. Also das ist da auch so ein bisschen drin oder so Specials, Ghost Town oder so. Also es hat schon was von so Nebelschwaden und ne, aus den tieferen Schatten treten Gestalten ran. Also es hat schon was vage, auch Bedrohliches, was so ein bisschen so Kultiges.
Ich bin ja ein großer Anhänger der Theorie, dass die Geografie stets auch einen Einfluss auf die Kunst hat. Und dieses Klischee liegt natürlich sehr, sehr nah. Ne? Also Finnland, dunkel, traurig. Aber ich habe ja mit ein paar Musikern auch sprechen können und die geben ganz gern und offen zu, ja, natürlich, das ist, wir leben eher so in Moll und das ist unser Lebensgefühl. Es schwankt so zwischen so einer gewissen witzigen Heiterkeit, die mal so aufblitzt, aber ganz schnell geht man wieder zurück ins... dann eher mollige und vielleicht pendelt er da auch so zwischen diesen Spannungspolen.
Wobei man auch natürlich dazu sagen muss, dass nicht alle Finnen gleich sind, ne?
Doch, das ist wirklich so.
Du weißt, ne? Meine Tante ist Finnin.
Ja.
Ja, die aber ist sehr lustig.
Ja, wenn sie getrunken hat.
Nee, die trinkt ja nicht. Die lebt dann, aber die lebt in Hamburg. Finden, die lebt sicher? In Hamburg, muss also, man dazu sagen.
Ja, okay, ja. Da gibt's dann, ja. Da muss natürlich, da ist das Lachen eine Möglichkeit, um zu überleben. Das ist klar. Ja, ja. Ja, wahrscheinlich wird er das gehört haben, vermute ich auch. Also diese Soundtracks, das ist ja auch.
Aber während diese Soundtracks ja zum Teil so, auch so sehr billig klingen, finde ich, hat es hier nichts Billiges.
Nee, an ich finde, das klingt schon billig.
Nee, finde ich nicht.
Also ich finde nach altem Plüschsofa.
Also wie du schon meintest, diese Synthesizer, die man ja auch von Jean-Michel Jarre kennt so ein bisschen, ne, von früher, dieses, das sind ja zum Teil hochkarätig, hochteure Synthesizer gewesen, die aber aus heutiger Sicht einen billigen Sound gemacht haben. Aber deshalb, finde ich, wirkt die Produktion noch nicht billig.
Genau, das ist nämlich das Geheimnis, also wie er das zusammenmischt. Und wie gesagt, die Rhythmus, die Grooves, die bringen das irgendwie in die Balance und auch sein Gesang. Es ist so ein schöner, transparenter, guter Groove und man kann da prima auf dem Kopfhörer mit wegdriften und es ist eine schöne Sommerplatte. Ich meine, was will man denn mehr? Also
ich bin auch sehr zufrieden. Ich will auch gar nicht mehr.
Genau.
Reicht.
Dann haben wir doch noch ein Stück.
Jaco Eino Kalevi mit Night at the Field aus seiner Platte, die nach ihm benannt wurde. Und als Vinyl übrigens mit einer Bonus 7-Inch-Single und einem Comic-Strip kommt. Also das nur als kleine Verbraucherberatung. Nice. Und vielleicht hilft das auch noch hier für die Kaufentscheidung.
Hit, 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 Hit.
Ja, und noch ein Contender für den Soundcheck Award. Das wäre doch mal was. Nach Helsinki fahren und den übergeben.
Mann, Alter, der wohnt doch jetzt in Kreuzberg oder so.
Ja, aber die gehen ja alle dann wieder zurück. Das ist ihnen ja alles zu fröhlich und der Alkohol ist zu billig. Und was Schlimmste ist, es gibt keine vernünftige Sauna.
Ja, das stimmt. Also fahren wir nach Helsinki.
Ja. So, DJ, wie nennen wir ihn? Kotze?
Ja.
Er sagt ja Cozy manchmal hier.
Aber auch. Nur in England oder Amiland.
Hat eine DJ-Kicks-Platte gemacht. Kennt jemand diese Serie noch?
Klar.
Da ist ja viel dummes Zeug auch erschienen, aber sein Ding ist der Hammer. Und deswegen hören wir da jetzt noch ein ganzes Stück rein. Los geht's mit ihm selber. I haven't been everywhere, but it's on my list.
Soundcheck. Das musikalische Quartett auf Radio 1.
Ja, sie nennen sich ja The Royal Family of Reggae, Morgan Heritage. Und da mag was dran sein, am Albumtitel jedenfalls nicht. Strictly Roots, haben wir gerade gehört, so heißt die Platte. Aber sie ist überhaupt nicht Strictly Roots, sondern sehr viel R&B, sehr viel anderes Zeug. Ist völlig okay, aber jetzt nicht so dringend. Aber das Stück ist toll. Das ist richtig gut, finde ich. Herzlich willkommen hier zur zweiten Stunde Soundcheck auf Radio 1 mit Fabian Wolf, Martin Böttcher, Nadine Lange, Andreas Müller, Germa Redlich, Ihnen an den Rundfunkapparaten und den natürlich Laptops, App-Einrichtungen. Weltweit werden wir ja gehört, auch in Köln zum Beispiel und solchen Städten, wo es kein richtiges Radio mehr gibt. Das muss man sich mal vorstellen. Also man kann da schon Radio hören, aber es macht einen blöde. Und diese Sendung bietet ja auch die, wie heißt das? Second Screen, glaube ich, nennt man das in der Fachsprache. Das heißt, es gibt eine Facebook-Seite namens Andreas Müller Soundcheck, auf der fröhlich debattiert werden kann. Es gibt exklusive Infos, zum Beispiel immer schon die Wertung der Platte eine Minute bevor sie on air ist. Das heißt, da wird Herrschaftswissen inzwischen mit wie viel Freunden, Mitmachern? 1590 sind es inzwischen, heute Vormittag waren es noch 1591. Ja, eine hohe Fluktuation. Aber schalten Sie doch mal, liken Sie Andreas Müller Soundcheck auf Facebook. Datensicher, bombensicher und in Farbe. So, jetzt geht's um die neue Platte von Hudson Mohawk, Martin.
Tja, die Geschichte von Ross Burchard alias Hudson Mohawk ist relativ schnell erzählt. Der schottische Produzent war vor einigen Jahren einer dieser unzähligen Produzenten, die sich an elektronischer Musik versuchten, aber die mit House und Techno nicht so viel anfangen konnten. Dubstep und Hip-Hop und Bass, das Hardcore-Continuum hatten es ihm angetan und all das versah er mit einer durchgeknallten Note. Bei Hudson Mohawk, muss man dazu sagen, passieren tausend Dinge gleichzeitig, eine Art Sound-Overkill. Das war mal so sein Markenzeichen. Und wegen der irgendwie chaotischen Atmosphäre in seinen Songs wurde diese Musik mal kurz als Wonky Sound bezeichnet. Hudson Mohawks Debütalbum, das 2009 beim englischen Label Warp herauskam, hieß aber nicht Wonky, sondern Butter. Dann passierten zwei Dinge. Zum einen EDM, Electronic Dance Music, die EDM-Welle fegte über die USA hinweg. Und zum anderen passierte Kanye West. Der suchte nämlich nach neuen Sounds, um weiter ganz vorne mitmischen zu können und stieß dabei auf eben diesen Hudson Mohawk. Mohawk ist inzwischen bei Kanye Wests Plattenlabel als Inhouse-Produzent unter Vertrag und hat am soundmäßig so krassen Album Jesus mitproduziert. Mohawk hat außerdem mit Drake, mit Azealia Banks und mit Lil Wayne gearbeitet. Und dann gibt es auch noch sein Trap-Verschnitt-Projekt Tonight. Läuft also gut für den 29-jährigen Hudson Mohawk. So gut, dass es schon ein bisschen erstaunlich ist, dass sein zweites Album Lantern jetzt immer noch beim Warp-Label herausgekommen ist. Aber für die Musik ist das ein Glücksfall. Wenn man ihm freie Hand lässt, dann ist er immer noch am besten.
Scott Brooks, Hudson Mohawk aus seiner neuen Platte Lantern.
Das war ja fast schon so ein Bro-Step-Stück, ne? Also der billige Bruder des Dubsteps, den Skrillex eigentlich berühmt gemacht hat, mit dem er ja die EDM-Welle zumindest mitgeritten ist.
Mhm. Ja.
Großer Spaß. Ich finde es total lustig. Und dieses Gequietsche und Geballere, immer unten Vollgas, Beat oben gequietscht, mitten, völlig egal. Also das ist einfach ein lustiger, schriller, neonfarbener Sound, der immer schön nah an die Schmerzgrenze geht, aber der das auch nicht total übertreibt. Also der nimmt dann auch schon immer mal wieder den Fuß vom Gas, weil der will schon, dass man das sich ganz anhört und das lohnt sich total. Es ist voll abwechslungsreich. Wir hören ja gleich noch ein paar Tracks, wo Gastsänger und Sängerinnen dabei sind. Die sind auch super. Ist eines der Alben, die mir am meisten Spaß gemacht haben in diesem Jahr.
Findest du die super? Weil ich finde, Das Album zerfällt total in diese Sachen wie eben und dann ab und dann so quasi ist immer so ein Track das und dann der nächste Track ist dann mit irgendwelchen Gastsängerinnen und ich finde, da stinkt die Platte total ab, weil er zwar die besten Sängerinnen und Sänger hat, also Anthony und Miguel und so, und was dann aber rauskommt, immer total für mich leblos und irgendwie oberflächlich, nie Teil wirklich davon und immer so quasi das Langweiligste aus diesen Sängerinnen und Sängern und den Vocals raus. So, das hat mich total enttäuscht und frustriert.
Nee, das finde ich eigentlich überhaupt nicht. Also am Anfang dachte ich auch, ach komm, der schmeißt hier alles nur so durcheinander. Das ist totales ADS-Zeug nur. Und aber wenn man sich zwei, dreimal anhört, kriegt man da auch schon so einen Bogen raus. Und ich finde nicht, dass das Langweiligste aus den Sängern raus will. Also zum Beispiel, was er mit Anthony macht, ist zum Beispiel auch mal was Untypisches. Der Anthony auch mal so ein bisschen zerhäckselt und der singt nicht so, wie man ihn immer kennt. Also ich finde das eigentlich im Gegenteil ziemlich spannend, wie die Sänger eingesetzt sind.
Er hat das Album produziert, das neue von Anthony.
Ja, da bin ich total gespannt drauf.
Ja, wer hört denn sowas?
Also weiß ich nicht genau. Also diesen Track zum Beispiel, der könnte ich mir vorstellen, der kommt ganz gut an bei dieser EDM-Posse da, diese Fraternity Boys nennt man die ja, diese Burschenschaftler in USA. Oh, ich weiß nicht, ob echt? Ihr die kennt, wenn ihr schon mal in den USA auf so einem Dance-Music-Festival gewesen seid. Das sind unglaublich aufgepumpte junge Männer, die, glaube ich, weiß ich nicht, jeden Tag 3-4 Stunden im Fitnessstudio verbringen, die die ganze Zeit nur saufen auf solchen Festivals, wo es wirklich auch die ganze Zeit nur so um Frauen anmachen und sowas geht. Also die so richtig auch eine gewisse Aggressivität ausstrahlen. Und die,
also mit anmachen bist du noch freundlich.
Ne? Ja, aber die fängt er, glaube ich, mit so einer Musik zum Teil ein.
Das wird mir das ja gleich alles ganz unsympathisch.
Ja, aber ich glaube, das macht er nicht mit Absicht. Also er produziert nicht diese Musik, um die einzufangen, sondern die sind irgendwie drauf gekommen, dass ihnen das gefällt. Ja? Wenn das so richtig laut und sowas einem um die Ohren geknallt wird.
Die nehmen wahrscheinlich auch alle so Steroide und so ein Zeug. Das wirkt ja hier auch wie total gedopt. Also das passt wahrscheinlich.
Ja, aber ich glaube, er ist ja ein ganz anderer Typ. Ne? Ja, ja. Also der Hudson Mohawk, wenn man den mal anguckt, der ist ja praktisch das genaue Gegenteil davon. Der ist ein eher dünner, ein eher unscheinbarer Typ irgendwie, der gar nichts Aggressives ausstrahlt. So. Also der gehört nicht zu dieser Szene.
Aber dieses Auseinanderfallen, was du da beschreibst, Fabian, das ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass solche Leute gar nicht zwei gleiche Tracks machen können, sondern das springt alles in alle möglichen Richtungen die ganze Zeit. Und
was ich halt schade fand, war dadurch war es für mich eher so wie so ein Portfolio als ein Album. Das sind jetzt die Sachen, die ich machen könnte und ne, was ja okay ist, wenn die Sachen, weil die Sachen für sich oft auch funktionieren, aber so dann auf Dauer ist das halt keine Welle, die man reiten kann, sondern es ist dann halt immer sehr jarring, wie so Shuffle-Effekt und dann so das nächste in der Playlist.
Aber der ist ja ein ziemlich versierter Turntablist auch, der so wirklich virtuos cuttet Und da war das eigentlich auch schon immer so, dass der ja einfach nicht stillhalten kann und ständig muss irgendwas passieren. Aber so ist unsere Welt ja auch, nicht wahr?
Total.
Wir schalten dieses Internet ein, von dem der eine oder andere schon mal gehört hat, und zack, was springt einem da alles entgegen innerhalb kürzester Zeit?
Glaube ich auch. Also ich glaube, dass der eine relativ kurze Aufmerksamkeitsspanne hat oder dass der sich schon schnell langweilt. Also ich würde den jetzt nicht so ein ADS-Kind nennen oder sowas, aber ADHS-Kind. Aber ich glaube schon, dass der, und deshalb wird ihm, glaube ich, auch so oft vorgeworfen, was Fabian eben meinte, wie so ein Portfolio. Dem wird ja vorgeworfen, dass er immer in seinen Songs, in seinen Tracks eigentlich so demonstrieren möchte, hey, hört, guckt mal her, ihr Hip-Hopper, das kann ich, das kann ich, das kann ich, kommt her, wenn ihr einen guten Track produziert haben wollt, ich mach euch den, irgendwie sowas. Ich glaube aber nicht, dass das sein Antrieb ist bei diesen Sachen, sondern dazu ist es für mich bricht dieses Album gar nicht so sehr auseinander, sondern es sind so verschiedene Facetten all dieser Persönlichkeit, die er alle da drin hat.
Hudson Mohawk oder auch Hutmo, wie seine Freunde ihn nennen, mit Riders aus seinem neuen Album Lantern. Und dazu möchte jetzt Fabian Wolf gerne was sagen.
Ja, weil also so sehr, also das Album für mich so im Ganzen zerfällt. Das Ding ist eine der besten Sachen, die ich eigentlich seit Monaten gehört habe. Wenn man einfach denkt, wenn man das Original nicht kennt, ja, alles klar, so ein 70er Soul-Sample spielt da ein bisschen mit rum. Aber im Original ist von DJ Rogers, also DJ wie Dwayne Julius, nicht wie Disc Jockey Rogers, im Grunde so Bill Withers-Verschnitt, so C-Level Soulstar in den Mitte der 70er. Ne, hat sehr Sonor-Bariton, irgendwie ein bisschen mit ein bisschen Piano rummachen. Und er macht das durch das Pitching. Denkt man, das ist irgendwie so ein Sample von Honey Cone oder The Emotions oder so. Und der befreit diese eine ganz komische Zeile, Watch Out for the Riders, die ja auch total Soul-untypisch ist. Im Grunde sowas wie das ganze Album, so ein bisschen fast so apokalyptischer Satz, so Mad Max Weiten, der befreit diese Zeile total, lädt die groß auf, macht die zu so einem großen Gospel-Ding, fährt dann alles irgendwie runter, das vibriert dann irgendwie in der Tiefe, als ob es irgendwas mit der Hölle wäre, und hat halt irgendwie, also, ne, so in bester Sampling-Tradition dieses eine kleine Ding genommen und da das so groß aufgeblasen, bis es explodiert und implodiert gleichzeitig. Und halt so Beatmaking in bester Tradition, also, ne, so Respekt vor dem Original und gleichzeitig zu was Eigenem machen, das dem Original dann einfach noch was hinzufügt. Das habe ich gedacht, das ist halt, das, wenn das ganze Album so wäre, wäre fast nicht aushaltbar. Ist halt wirklich so, das ist halt so Dilla-Niveau, das ist halt so Donuts oder so.
Ich habe gedacht, als ich das gehört habe, dass Kanye West jetzt gerne College Dropout nochmal neu machen würde, so ähnlich.
Aber ne, ich meine, bei Kanye West, also ne, der hat das ja so quasi so groß gemacht, so mit The Blueprint, diese hochgepitchten, auch ein bisschen beschleunigten Soul-Samples und so. Aber das hier, das ist halt besser als Kanye West.
Ja, das ist halt
2.0.
Ja.
Ne? Das halt fast schon, also für mich war das echt, das klingt so komisch, das war für mich fast so spirituell oder so.
Wow.
Boom.
Kurzer Andachtsmoment.
Ja, also ich finde, letztendlich ist dieses Album eine ziemlich selbstbewusste Angelegenheit, meiner Ansicht nach. Also was der Hudson Mohawk da so präsentiert, nimmt sich alle Freiheiten, enttäuscht gleichzeitig auch immer so ein bisschen wieder die Erwartungen, die vielleicht so eine EDM-Fraktion an ihn haben könnte, in dem einen oder anderen Track. Und deshalb, tja, mir gefällt's.
Also ich finde das auch interessant, wenn man sich jetzt mal das andere große Produzentenalbum, dann das gerade rausgekommen ist, nämlich das von Jamie XX daneben liegt, was ja auch im Prinzip so ein Spaziergang ist, natürlich etwas homogener durch so verschiedene UK-Dance-Traditionen, da einmal überall so reinschaut und auch der auch zeigt, was er alles kann, und der das auch wahnsinnig souverän gemacht hat, wie er eben auch. Also da kann man mal wieder sehen, die Insel, die kann's.
Aber es ist irgendwie nicht, weil du gesagt hast, ne, so irgendwie Frat Boys als EDM-Publikum und so. Es ist zwar schon so sehr selbstbewusst von irgendwie Typen, die genauso wie Rusty oder eben auch so der XX-Typ halt, wo dann immer gesagt wird, ja, eigentlich so schüchtern und irgendwelche, ne, stehen so graue Mäuse in den Turntables und so. Es ist schon selbstbewusst und aggressiv, aber es ist jetzt nie so unangenehm cocky oder so. Und guck mal, was wir können. Sondern es ist halt einfach so bragging, aber dann im besten Sinne fast schon.
Hudson Mohawk mit Deep Space aus der Platte Lantern, die diese Wertung erhalten hat.
Hit, 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 Hit.
Wow, die zweite 4x-Hit-Platte an diesem Abend. Ich behaupte, es wird die letzte sein. Und sie wussten da schon etwas vorher, wenn sie Fan sind von Andreas Müller Soundcheck auf Facebook. Einer ist dazugekommen in der letzten halben Stunde.
Hast also den Stand von heute Vormittag wieder
erreicht. Vielleicht ist die gleiche Person, die konnte es einfach nicht aushalten.
Die hatte Schuldgefühle, mit Recht.
Nee, das Ding ist, dass tatsächlich manchmal welche einfach rausfallen und kriegen das nicht mit. Das ist irgend so eine fiese Facebook-Geschichte, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich musst du ab und zu einfach mal draufklicken, sonst wirst du... Ich lösche niemanden oder so. Das ist
schon klar, können wir uns nicht leisten.
Ja. Es sind ja auch Kornkreise entdeckt worden in der Nähe von Berlin, ne?
Die
ja?
Band? Korn hat da
Nein. gespielt.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Ja, jetzt heißt es tapfer sein, denn es geht um Indie-Rock mit einer Band namens Pins. Bitteschön, Nadine Lange.
Pins, genau. Jetzt kommen wir mal wieder runter. P-I-N-S. Vier große Buchstaben und auch vier Bandmitglieder. Alles vier junge Frauen aus Manchester, wobei die sich einige Mühe geben, diese Herkunft zu verschleiern. Also wenn man die Platten von denen hört, kommt man da nicht so direkt drauf, dass die aus der gleichen Stadt kommen, aus der so sensationelle Musik gekommen ist wie die Joy Division oder die ganze Factory-Geschichte. Oasis natürlich, Smith und alles. Manchester hieß die Stadt ja auch mal nicht zu Unrecht. Also das versuchen die möglichst zu verschleiern. Die gucken offenbar seit langem, seit ihrer Jugend offenbar schon eher so Richtung Amerika. Also das ist zumindest die Assoziation, die ich hatte, als ich mich mit den Platten beschäftigt habe. Ich glaube, man versteigt sich nicht, wenn man sagt, sie haben einiges an Riot Girl aus Musik aus den 90ern gehört. Nicht umsonst war wohl auch die Platte Living Through This von Hole, die erste Platte der Sängerin Faith Warren. Sie sind aufgetreten mit Babes in Toyland und Sleater-Kinney vor kurzem. Das ist auch nicht gerade unnaheliegend. Aber natürlich kommen da auch noch allerlei Garagen, Surfrock und Sachen mit rein, also das haben die sich ja auch gehört, 60s Pop, also die Einflüsse sind vielfältig, aber eher nicht aus Manchester. Und ja, die Band gibt's jetzt 2011 und zwei Jahre später hat sie dann ihre erste Platte rausgebracht, die heißt Girls Like Us. Und jetzt wiederum zwei Jahre später kommt Wild Nights raus und dafür sind sie tatsächlich dann auch mal in die USA gefahren, um die dort aufzunehmen. Genauer gesagt nach Kalifornien, nach Joshua Tree, in das Rancho de la Luna Studio, das unter anderem von Dave Catching betrieben wird. Den kennt man vielleicht aus so Stoner-Rock-Zusammenhängen, Queens of the Stone Age, Eagles of Death Metal, da ist er unter anderem manchmal an der Gitarre zu hören. Und dieser Dave Catching zusammen mit Hayden Scott hat das Album aufgenommen, dann wurde es in New York gemixt, also alles in Amerika gemacht. Und ob das so eine super Idee war von den vier Damen aus Manchester, darüber können wir gleich mal diskutieren. Jetzt hören wir aus Wild Nights erstmal einen ersten Track namens Young Girls.
Soundcheck. Das musikalische Quartett auf Radio 1.
Pins mit Young Girls aus ihrer Platte Wild Nights. Und die Kollegin und die zwei Kollegen können heilfroh sein, dass Germa Redlich kein böser Mensch ist und nicht das Mikrofon aufgerissen hat, als diese Musik lief. Denn es haben sich hier unbeschreibliche Szenen abgespielt. Es wurde sich auf eine Art und Weise lustig und geradezu hämisch lächerlich gemacht über diese Band junger Mädchen aus Manchester.
Nein, wir haben einfach nur
dass
den
das mit Journalismus eigentlich nichts mehr zu tun hat. Aber leider,
hallo, wir haben mitgesungen.
Leider habt ihr völlig recht.
Ja.
Ja, das ist, es war ja auch der Hit eigentlich der Platte, finde ich. Also, das ist ein okayer Song, keine Frage. Also, haut rein, haut hin. Aber alles andere ist natürlich so tragisch, dass man nicht mal eine Nietenwerbung wird geben können, weil es einfach zu tragisch ist. Also wie muss sich das anfühlen in dieser Welt, wenn jemand Musik machen möchte, die so ist wie diese Musik und letztlich nichts anderes möglich ist, als den dritten Teebeutelaufguss einer Kultur zu machen, die ja eigentlich doch komplett zu Ende erzählt, auserzählt und was weiß ich ist. Siehe nur diesen komischen Kurt Cobain-Film, über den ja King Buzzo von den Melvins schöne Dinge gesagt hat. Lesen Sie das nach im Internet, hochspannend, egal. Krass, bitter irgendwie.
Total. Also ich habe erst gedacht, oh cool, vier Mädels aus Manchester machen eine Platte, Gitarren, könnte ja vielleicht nochmal irgendwas sein, auch wenn, also aus alter Verbindung mit dieser Art von Musik, guckt man da natürlich oder hört man da immer noch mal ganz gerne hin. Und zurzeit ist es ja auch so, wenn es irgendwie noch mal um Gitarrenmusik geht, da sind ja dann auch des Öfteren mal Bands, in denen mehr Frauen spielen, interessanter. Ich erinnere mal nochmal an Warpaint oder an Heim. Das sind ja Bands, die irgendwie aus dem Format vier Leute, zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug nochmal irgendwie was rausholen. Aber hier ist ja nichts, also keine Ideen. Ein grauenvoll langweiliger Gesang, also nichts von diesen Melodien bleibt irgendwie im Kopf. Und dann nennen die Platte auch noch Wild Nights, also höchstens irgendwelche also Albträume kriege ich da höchstens von, aber sonst gar nichts.
Mir geht es nicht so schlimm mit der Platte.
Ein Glück, also, einer, der was anderes sagt.
Ja, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht so ein Indie-Girl-Rock-Mensch. Also ich höre es eigentlich freiwillig so gut wie gar nicht. Und deshalb hat mir die Platte, glaube ich, nicht so wehgetan. Weil ich meine, selbst beim erstmaligen Durchhören dachte ich so die ganze Zeit, das hört sich an wie, fand es aber trotzdem okay. Ich finde, dass es zum Teil okaye Songs sind. Das sind jetzt keine Hits, das ist keine große Platte oder sowas. Ich finde sie aber auch nicht so schlecht, wie ihr sie gerade macht.
Aber die Songs, ich meine, du kannst immer schon aus 10 Meter Entfernung irgendwie sehen, wie das weitergeht.
Ja, aber das ist vielleicht nur für Leute langweilig, die in dem Genre so richtig drinne sind. Und so. Also wenn du dich sonst nicht so damit beschäftigst, finde ich die Platte relativ eingängig.
Ja, ist natürlich Geschmackssache, klar. Wir haben kürzlich ein Album von Lone Lady gehabt, die auch aus Manchester ist und die sich eben an Post-Punk-Funk bedient. Das ist etwas, was mir persönlich gut gefällt. Also es gibt da so ein paar Vorbilder, die ich gut finde, und sie hat irgendwas richtig Tolles draus gemacht, indem sie eben viel Mist wegliest und nur das Beste genommen hat, also ein lupenreines Retro-Album. Allerdings ist sie eine Irrsinnige. Und das hört man ihrer Musik und ihrer Performance auch an. Das heißt also, wenn ich mit so einer Retro-Geschichte was anfange, ist es extrem wichtig, wer da der Performer ist, wer interpretiert, wie auch immer. Hier haben wir natürlich das Ding, es ist alles sehr ordentlich gemacht. Das ist, da kann man nicht meckern. Ich finde übrigens deren Website auch toll. Also es ist sehr Rock'n'Roll. Die trinken offensichtlich gerne und haben Spaß und was weiß ich. Aber kann es oder muss es sein, dass eine Band aus einer Stadt, die nun wirklich was zu erzählen hat, die in der man wirklich eine Menge an Schmerzen auch erleiden muss, die sich durchaus in Kunst umwandeln ließen, warum zum Teufel machen die hier so ein Riot Girl Aufguss?
Ja, warum fahren die denn bitte schön?
Und wer bezahlt das?
Nach Joshua Tree also das passt auch überhaupt nicht zusammen. Also
klar, diese Geschichte mit Joshua Tree, aber wer weiß schon, wie das zustande gekommen ist. Hat das was mit dem Produzenten zu tun, ja, oder eben sowas? Wenn dir so ein Produzent anbietet, ich mache was mit euch, oder wenn du den kriegst, dann sagst du, glaube ich, nicht nein als so eine Band, die noch relativ am Anfang steht.
Steve Albini wäre der Einzige, glaube ich, gewesen, der da was hätte retten können. Und der
Steve Albini arbeitet mit Frauen?
Ja, hat er schon mit ein paar Frauen gearbeitet.
Ja, Steve Albini arbeitet aber im Prinzip auch immer nur für ein kleines Honorar und dann gegen Gewinnbeteiligung. Und ihm dürfte völlig klar sein, dass hier nicht mal mehr die Spesen reinkommen.
Ja, sicher. Also, es war jetzt auch eher so vom Sound her gedacht oder von was hier noch was hätte bringen können, weil es ist auch alles irgendwie so unenergetisch.
Ja, finde ich auch. Too little, too late. Pins aus ihrem Album Wild Nights. Was gibt's dazu? Gar keinen.
Naja, weil passt schon, ne?
Ja, natürlich.
Ja, also mich stört das Album jetzt eigentlich auch nicht. Also mir geht's da wie Martin, dadurch, dass ich solche Musik eigentlich auch nur höre, wenn ich halt irgendwie muss, so sind mir die ganzen Formen halt schon vage vertraut, aber das fühlt sich für mich noch nicht so, eigentlich prinzipiell nicht so auserzählt an. Für mich ist da halt gar nichts, weil da, also nicht inhaltlich, aber weil da auch weder Pose noch irgendwie Bedrohlichkeit noch irgendwie tatsächlich Aggression oder da ist. Es ist nur so ganz lauwarm, so ja, manchmal wir haben irgendwie Träume und ja, ich und meine Freundin und irgendwie so ein bisschen Party, aber da steckt ja keine Vision dahinter oder irgendwie richtige Wut oder richtige Verletzung oder irgendwie, da ist ja gar nichts, das ist halt nur so hingespielt.
Ja, yeah, ich meine, diese Platte ist ja nicht von ungefähr in dieser Sendung jetzt gelandet, weil es einfach mal auch wieder an der Zeit war, mal drauf zu gucken, was ist unterwegs unter anderem. Es gab einige andere Möglichkeiten heute noch, jetzt nicht unbedingt solche Musik, aber das, was man noch so als Indie-Rock oder eben klassische zeitgenössische Rockmusik bezeichnen möchte. Und ich finde es halt dramatisch, wie doch das momentan dann doch kollidiert und auseinanderfällt. Also wo die interessante Musik spielt, für mich dann in dem Falle sowas wie eben Hudson Mohawk oder so. Und dass die andere Fraktion so relativ wenig bis gar nichts auf die Reihe gestellt kriegt. Mein Eindruck jedenfalls.
Ja, wie gesagt, also so jemand wie Lone Lady ist ja, gibt's ja auch noch, ne? Also
ist ja, aber es ist auch gnadenlos retro. Es ist natürlich super gemacht, aber
vieles ist gnadenlos retro. Das ist trotzdem.
Ich habe aber langsam echt so ein bisschen die Faxen dicke. Das ist echt komisch.
Aber wann ist das letzte Mal, dass du wirklich neue Musik gehört hast?
Neuer Ansatz? Ja, James Blake zum Beispiel war sowas.
Aber das ist jetzt auch 2 Jahre her.
Ja.
5, oder?
Ja, ich meine, das letzte große Album ist 2 Jahre her.
Oder Holly, kennt ihr Holly Henderson zum Beispiel? Das ist auch noch so eine Laptop.
Holly Herndon.
Herndon, was habe ich gesagt?
Henderson?
Wie Harry und die Hendersons.
Ich habe nämlich Holly Herndon heute zum Interview getroffen, deshalb weiß ich
es. Ja, sehr gut.
Das war auch der Grund sein, warum ich gerade einfach eigentlich nur noch Jazz hören möchte. Und und interessanterweise ja jemand wie Kamasi Washington mit seinem 3-fach-CD-Album in die deutschen LP-Charts eingestiegen ist. Das hat es so noch nie gegeben. Und überall, jeder spricht über den plötzlich und Leute hören sich eine 3-fach-CD Ultra-Deep-Jazz-Platte an. Das ist schon merkwürdig. Also irgendwie haben wahrscheinlich auch ein paar andere die Faxen dicke, ich weiß es nicht.
Naja, es ist natürlich auch, ich meine, nimm die Gitarrenmusik als solche, wie willst du die so richtig neu erfinden? Also wie soll das gehen? Was soll da passieren? Also ich glaube, das Genie wird wahrscheinlich irgendwann kommen, dass das dann alles neu erfindet. Aber im Augenblick, wie soll man das neu erfinden?
Es muss gar nicht ums Neu erfinden gehen. Also Warpaint ist ja schon mehrfach gefallen. Das ist so ein Vergleich. Und Warpaint ist halt eine Band, wo offensichtlich ein gewisser Irrsinn binnenmäßig zugange ist. Weil was die machen, ist irgendwie komplett anders. Also das ist die gleiche Besetzung im Prinzip. Ja. Und es kommt zu ganz anderen Ergebnissen. Da passieren andere Dinge. Da ist eine andere Dynamik. Und so viele andere Bands wie diese hier, die sich dann halt hinstellen und studieren und das sie auch dann berechtigt toll finden, aber nichts damit anfangen. Mit der Wut der Riot Girls oder dem Emanzipatorischen von Bands wie Sleater-Kinney oder so, machen sie überhaupt nichts, sondern spielen so ein 90er Indie-Rock nach Zahlen. Und das ist irgendwie, ich finde es tragisch.
Ja, sie fallen da so weit hinter was zurück, das ist es auch. Ich meine, sie können ja ganz okay ihre Instrumente spielen, aber dann fehlt die ganz, dass sie nicht mal die Attitüde haben. Also das ist das, was Frau Fabian eben meinte, man glaubt ihnen das ja irgendwie gar nicht, da ist ja gar keine Wut oder sowas. Und
aber vielleicht sind sie auch gar nicht wütend.
Ja, sie sind auch vielleicht gar nicht wütend, aber dann brauchen sie, dann weiß ich nicht. Dann
aber sie behaupten ja auch nicht, dass sie wütend sind.
Sie müssen wütend sein, sie sind aus Manchester.
Ja, aber dann singen
Manchester
sie doch.
Manchester heute ist auch nicht mehr das, was früher mal war.
Doch, sie singen schon, we want to get away from here, anywhere, just to
aber
disappear.
Das hört sich eher verzweifelt und nicht wütend an.
Ja, okay, dann könnte man noch wenigstens verzweifelt sein, aber die sind ja einfach.
Setzt man sich in Zug und fährt nach London.
Die sind lauwarm, das ist das Problem. Lauwarm und immer mittleres Tempo, das ist deren Problem. Ja, schade.
Pins mit Molly aus ihrer Platte Wild Nights. Und wenn ich das so höre, muss ich ein bisschen an die Berliner Band Mockers denken, die sowas zum Beispiel viel besser machen, weil irgendwie mit mehr Seele und überhaupt soundmäßig sehr ähnlich. Ja. Und es ist jetzt, naja, egal, was soll's. Rockmusik ist tot. Wie oft habe ich das hier schon gesagt in den letzten Jahren?
Ja, schon ein paar Mal. Aber wie gesagt, ne? das stimmt ja nicht immer. Aber in diesem Falle ist es tatsächlich ein Beweis. Hm.
Ja, dann hören wir mal.
Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Niete.
Ja, ich konnte dann doch nicht anders.
Ja, ich habe ja auch gezuckt, aber dann dachte ich, sei nicht so gemein.
Was Sie da im Hintergrund hören, ist schreckliche Musik einer Veranstaltung hier im Admiralspalast von Gesamtmetall. Es ist ein bisschen bizarr gerade hier, während die Werktätigen ihre Lungen verlieren in der harten Arbeit am Hochofen.
Hast du nicht was von den Krupps da?
Die feiern 125 Jahre Gesamtmetall.
Ja.
Ausbeuter.
Haben Absolut. Sich sehr verdient gemacht. Ums Land.
Ums Land, ja. 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 Kommt einem das schon zu denken.
Eisen und Blut.
Ja, schrecklich.
Nächste Woche kommt das Soloalbum von Till Lindemann raus, fällt mir da ein.
Ja, übrigens nicht in dieser Sendung, weil es wird vorher nicht verschickt. Es wird dann in der Woche drauf besprochen hier im Soundcheck. Lindemann. Wie heißt die Platte nochmal?
Gesamtmetall.
Genau. Pilz in Spills oder so. Ich hab's nicht kapiert.
Hat er was mit den Pilzkills gemacht? Das ist ja super.
Nee, mit so einem komischen Norweger, glaube ich.
Nächste Woche übrigens auch hier an dieser Stelle das Giorgio Moroder-Album.
Genau, das ist eigentlich auch schon heute
rausgekommen. Das heute rauskommt, aber es war nicht da.
Kann man auch morgen im Tagesspiegel lesen.
Das Christian Schröder.
Ja, Christian Schröder hat es
endlich
krass einsortiert.
Tolle Platte.
Ins Gesamtwerk. Naja, ich bin ganz froh, dass ich es hier auch verpasst habe.
Vielen Dank, Nadine Lange, fürs Kommen.
Gerne.
Und diesen Ausblick auf das, was morgen im Tagesspiegel zu lesen sein wird.
Ja, wenn du schon über
Hotel Fabian Wolf, wann erscheint deine KIZ-Geschichte?
Anfang Juli. Wann immer das Album rauskommt. Ja. Mitte Juli, Anfang Juli.
Am Release-Tag haben wir es eingeplant.
Martin Böttcher ist derzeit in einer fantastischen Spiegel-TV-Reportage über einen Techno-DJ und Produzenten zu sehen, dessen Namen ich nicht kannte.
Oliver Kolecki.
Gut, und wird eingeordnet in dieser Reportage von dem Experten Martin Böttcher. Germa Redlich regelt heute feinfühlig die Regler. Es geht hier gleich weiter mit den Nachrichten und Lost in Music. Und am Ende gibt's The Arcs. Wer sind The Arcs? Na? Das ist die neue Band von Dan Auerbach. Oh. Ja, es sollte eigentlich nur eine Single geben. Jetzt ist wieder ein ganzes Album. Demnächst kommt's raus. Und hier ist diese Single. Stay in my corner, The Arcs. Ich bin Andreas Müller, machen Sie es gut, bis dann. Tschüss.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.